An den Wänden und Schränken waren dutzende Blutflecken. Also es war, sah aus wie ein Massaker einfach.
Ja.
Ich meine, er hatte aber auch nur durchnässte Hose, ne?
Hat er durchnässt, aber nicht gepinkelt, reingepinkelt,
nee, sondern er war im Wasser. Die war nass.
Was? Der Bürgermeister wurde verhaftet. Dem von ganz am Anfang des Videos. Fensterputzer, Anwalt stört, es wird ja immer irrer. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres True Crime Podcast, der auch gleichzeitig auf YouTube ausgestrahlt wird. Es lohnt sich auch auf YouTube dabei zu sein, denn wir zeigen Bilder, teilweise sehr blutige Bilder. Und während ihr euch in der letzten Woche ziemlich sicher war, wer der Mörder war, wird es diesmal nicht so eindeutig. Worum es diesmal geht, wird euch wieder der Jeremy verraten, also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen und auch True Crime Stories interessieren. Und damit darf ich euch Jeremy vorstellen. Hallo Jeremy.
Hallo again.
Ihr kennt ihn auch aus der letzten Woche von unserem ersten True Crime Podcast, der von euch sehr gut aufgenommen worden ist, muss ich sagen. Da haben wirklich viele Menschen mitgerätselt, mitgefiebert.
Auf jeden Fall.
Die Abstimmung ist relativ eindeutig ausgegangen. O.J. Simpson ging es rum, der ist von unseren Zuschauern jedenfalls auch freigesprochen worden.
Der ist freigesprochen worden. Ist halt auch ein schwieriges Thema, ne?
Ja, hier siehst du es nochmal an der letzten. Wir haben ja 4 Abstimmungen gehabt und 1000 Leute haben sich beteiligt an der letzten Abstimmung. 74% hätten ihn freigesprochen und nur 26% hätten ihn verurteilt.
Ja, vor allem zwischendrin waren die Zahlen mal relativ eben. Also ich glaube, es waren so mal 40-60%.
Ja.
Und
am Ende
ist es dann doch eher zum Freischuss geworden, ne? Freispruch, sorry. Freischuss.
Ja, Freischuss ist, wenn man Jura besonders schnell absolviert, dann heißt das Ganze Freischuss.
Aber ja,
hier ging's um den Freispruch von O.J. Simpson. Allerdings, ihr erinnert euch, letzte Woche, der ist ja nur strafrechtlich freigesprochen worden. Zivilrechtlich ist er dann ja letztlich verurteilt worden.
Richtig.
Diese Abstimmungen übrigens, die gibt es auch heute wieder, entweder unten in der Caption oder wir haben eine Verbesserung. Wenn ihr auf das i rechts oben in der Ecke drückt, könnt ihr auch direkt an den Abstimmungen teilnehmen, wenn wir euch dazu auffordern, mit dem fortgeschrittenen Fall, in dem wir jetzt auch sofort einsteigen. Ich weiß wie immer von nichts. Jeremy weiß alles. Wir gucken mal, was passiert.
Bist du bereit, Christian?
Ich bin sowas von bereit.
Dann legen wir los.
Let's go.
Am 4. Juli 1954 um 5.40 Uhr riss ein Anruf Spencer Hook aus dem Schlaf. Am anderen Ende der Leitung war sein Nachbar, der Arzt Dr. Sam Shepard. Um Himmels Willen, Spence, komm sofort rüber. Ich glaube, sie haben Marilyn umgebracht, schrie er laut. Hook war der Bürgermeister der Gemeinde Bay Village in Ohio. Hook und seine Frau fuhren direkt zum Haus der Shepards und fanden dort Dr. Sam Shepard in seinem Arbeitszimmer vor. Mhm. Er war unter Schock, der Oberkörper war blank, die Hose komplett nass und er hatte einen riesen Blutfleck am Knie. Mhm. Der siebenjährige Sohn der Shepards war noch im Bett und schlief. Der heißt übrigens auch Sam, aber wir nennen ihn jetzt mal bei seinem Spitznamen, der ist Chip. Sonst wird es vielleicht später ein bisschen komplizierter.
Also Sohn, Chip, wie das
genau.
Schiff.
Genau, ja. Sohn, Chip, ja. Wie der Chip quasi zum
Essen. Ach, komm,
wie
der Chip. Okay, Chip.
Wie dem auch sei, Esther Hook, also die Frau von Spencer Hook, eilte ins Schlafzimmer und dort fand sie Marilyn Shepard tot im Bett.
Okay, also Situation ist, Sohnemann, der war auch da.
Der ja. lag im Bett, genau.
Frau tot, ne? Sohn lebt aber noch. Sohn lebt noch.
Sohn ist wohlauf am Schlafen.
Und der Arzt liegt am Boden. Was ist der Arzt? Ist das ein Arzt?
Oder nee? Der Arzt, also der Mann von der Toten, ja. sitzt in seinem Arbeitszimmer, Oberkörper frei, Hose komplett durchnässt,
Hose nass.
Ein riesen Blutfleck am Knie und ist komplett unter Schock.
Okay. Nur Schock, also gut, ja. Wissen wir noch gar nichts. Gut, können wir noch nichts weiter zu sagen. Okay, ja. Mhm.
Der Spencer Hook, der informierte dann um 5.57 Uhr die Polizei. Diese trafen dann auch am Tatort ein.
Spencer Hook war der Bürgermeister, ne?
Genau,
ja,
das Hook war der Nachbar.
Bürgermeister, Haken dran.
Genau. Ja, mhm. Und die Ermittler fanden dann folgendes Bild im Schlafzimmer vor. Die Tote lag mit dem Rücken auf dem Bett. Das Pyjama-Hemd war hochgeschoben und die Brüste entblößt. Die runtergezogene Hose schlackerte nur noch an den Fußknöcheln und die Unterschenkel waren quasi zwischen diese Bettrahmen eingeklemmt.
Okay.
Also die hingen quasi hinten so aus dem Bett raus. Das Gesicht der Frau war durch Schläge bis zur Unkenntlichkeit komplett entstellt. Die Matratze war einfach nur noch komplett im Blut getränkt. Mhm. An den Wänden und Schränken waren Dutzende Blutflecken. Also es sah aus wie ein Massaker einfach nur.
Ja.
Auch die Fußböden in anderen Räumen des Hauses waren mit Blutspritzern übersät. Mhm. Der mutmaßliche Todeszeitpunkt wurde später von den Pathologen auf ca. 3.50 Uhr geschätzt. 3.15 Uhr geschätzt. Das ist nämlich wichtig.
In der Nacht? Also
in der Nacht, ja, genau. Okay. Mhm. Zudem stellte sich heraus, dass Marilyn Shepard, und jetzt wird's übel, im vierten Monat schwanger war.
Oh, wirklich übel, ja. Mhm.
Wir haben ja auch mal ein paar Bilder.
Gucken wir mal rein.
Die nachgestellt worden sind.
Bild von der Marilyn.
So sah wohl ihr Gesicht aus. Also da hat irgendjemand.
Wobei, das sind ja keine Schläge in dem Sinne. Das sieht ja eher aus wie so Risse, eingerissenes. Aber die Augen sind schon ziemlich blau. Ne?
Ja, ich glaube, das kommt davon, wenn jemand irgendwo hinschlägt mit einem Gegenstand, dass es dann halt auch platzt. Ne?
Ah ja, okay.
Genau.
Okay.
Das zweite Bild haben wir auch noch. Das ist so eine Original. Skizze aus dem Gerichtsverfahren tatsächlich, wo man quasi die Schläge so ein bisschen...
Ach ja, okay, verstehe. Nein, geht jetzt nicht größer, okay. Also hier, was alles zertrümmert worden ist. Ne? Also wahrscheinlich sind das hier die schraffierten Bereiche. Okay, so haben sie es damals skizziert, was ihr passiert ist.
Mhm. Richtig. So, zurück zum Tatort. Oh.
Ja.
Bei dem Tatort gab es halt Hinweise auf einen Raubüberfall. Erstmal gab es halt eine Zigarettenstummel im Klo, obwohl keiner von den Shepherds geraucht hat. Dann im ganzen Haus wurden Sachen runtergeworfen. Da ist jetzt auch noch ein Bild dazu. Da sieht man zum Beispiel so einen Arztkoffer.
Ja, warte, schaue ich auch sofort rein. Sekunde. Ah ja. Das lag irgendwo, also der Arzt.
Das war der Arztkoffer,
ja.
Genau. Und der wurde quasi ausgeschüttet, würde ich mal beinahe sagen.
Würde ich auch sagen. Also wir sind jetzt in der Wohnung.
Genau.
Das ist ein Originalbild.
Das ist ein Original-Tatortbild.
Ein Original-Tatortbild. Und wir sehen jetzt hier, dass dort eben die Brocken rausgeflogen sind aus dem Arztkoffer. Der Mann, der da saß mit dem entblößten Oberkörper durchnässt. Der war ja Arzt. Ob er versucht hat, vielleicht nur seine Frau zu retten, das wissen wir in dieser Sekunde noch nicht. Wir wissen nur, dass hier sein Koffer lag. Ne?
Das ist erstmal das Bild, was die Ermittler hatten.
Ja, okay.
Das nächste Bild kannst du auch direkt zeigen.
Ja, warte. Das schauen wir uns hier.
Da haben wir nämlich das Schlafzimmer, sondern das Büro.
Büro, okay, halt im Fernseher.
Im Arbeitszimmer. Und da sind halt alle, die Schubladen sind rausgerissen.
Mhm.
Ja. Nur... Eine Sache ist da relativ auffällig direkt schon. Also das ist mir direkt aufgefallen. Also
der Fernseher finde ich auffällig fürs Büro damals schon. Aber vielleicht hatte der Büro, das ist ja so ein Sekretär und Schlafzimmer und das war alles in einem. Warte mal, was sollte auffällig sein, was dir direkt aufgefallen ist? Der Stuhl ist weggeschoben, da konnte man so nicht arbeiten. Nee, das ist auch nicht. Was ist dir aufgefallen?
Also erstmal das kann jetzt sein, dass die vielleicht einfach nur bis zum Anschlag rausgezogen worden sind, aber da müssten die oberen ja genauso weit draußen sein. Die sehen alle gleich aufgezogen aus.
Ah ja.
Und wenn jemand irgendwo einbricht, ne,
ja,
macht er dann einfach nur die Schublade auf.
Ja, die schmeißt auch alles runter.
Ja, da ist aber noch alles drin.
Das stimmt, du hast vollkommen recht. Du hast recht, er müsste eigentlich an dieser Stelle hier alles rausgekramt haben und es müsste alles auf dem Boden liegen. Ne? Wenn er Geld gesucht hätte zum Beispiel, dann normalerweise nehmen doch Einbrecher das raus, schmeißen es auf den Boden und es ist das größte Chaos. Hier jedenfalls ist kein Chaos. Andererseits, wir halten an dieser Stelle fest, durchsucht wurde der Arztkoffer eventuell, wobei wir auch nicht wissen, ob der durchsucht wurde oder ob der Arzt versucht hat, seine Frau zu retten. Kann beides sein. Und wir sehen, hier ist auch irgendwas gesucht worden. Könnte ja sein, dass der Arzt eine Ampulle gesucht hat, um seine Frau zu retten. Könnte auch sein. Das würde dafür sprechen, weil eben nichts durchsucht worden ist. Und hier, also nichts weiter durchsucht worden ist, kein Chaos angerichtet worden ist. Das wäre ja die Alternative.
Naja. Das könnte sein. Shepard sagte allerdings später aus, dass am Abend des 3. Juli, also den Abend davor, ne, der 4. Juli ist übrigens der
Unabhängigkeitstag.
Unabhängigkeitstag, hatten sie Besuch von der Familie Ahren. Der Dr. Shepard verabschiedete sich aber dann frühzeitig, weil er müde war, und legte sich auf eine Liege im Wohnzimmer schlafen. Mhm. Also die Merlin und der Sam, die haben nicht zusammen in einem Bett geschlafen. Mhm. Irgendwann in der Nacht schreckte er dann aus dem Schlaf auf und hörte eine Frau nach ihm rufen. Mhm. Er rannte nach oben und er erblickte im Schlafzimmer eine Gestalt, die mit einer anderen Gestalt quasi gekämpft und geringt hat.
Aha.
Er stürzte sich auf diese Gestalt. Allerdings hatte er dann plötzlich oder bekam er plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf und wurde ohnmächtig.
Okay.
Als er dann wieder zu sich kam, lag er auf dem Boden. Seine Frau blutüberströmt im Bett, wie wir vorhin schon festgestellt hatten. Und sie hatte keinen Puls mehr. Hm. Er rannte zum Nachbarraum und sah, dass der Sohn Chip noch fest schlief.
Das heißt also, nur mal um zu rekapitulieren, die Frau hat mit irgendjemand anderem gekämpft da oben. Das genau. Kann man schon so feststellen jetzt.
Das ist das, was er sagt.
Das, was er sagt.
Genau.
Und er selbst hat noch versucht zu helfen, aber sie war schon blutüberströmt. Okay.
Ja, er hat vorher noch den Schlag auf den Hinterkopf bekommen, ne? Ja. Ist ohnmächtig geworden, aufgewacht, Frau tot, Puls weg, alles voller Blut.
Mhm. Gut.
Genau. Dann hörte er Geräusche aus dem Untergeschoss. Mhm. Und er rannte sofort die Treppe runter und sah, dass die Hintertür offen war, wo sich gerade eine Gestalt im schnellen Tempo zum See, der sich hinter dem Haus befand, eilte. Mhm. Dr. Shepard schätzte, also in seiner Aussage, dass die Person so um die 1,80 groß ist, ungefähr mittleren Alters war und ein weißes Hemd oder T-Shirt trug. Mhm. Und dunkle, buschige Haare hatte. Wir haben auch eine Phantomskizze. Auch die Original-Phantomskizze, die damals von so einem Phantomzeichner dann gezeichnet wurde.
Das heißt, er hat dann gesagt, so, na gut, also ich glaube, da haben unsere Phantomzeichner heute schon was mehr drauf. Also alle, die uns jetzt auf Spotify zuhören, den kann ich nur raten, mal bei wbs-law.tv reinzuzappen. Auf YouTube zeigen wir jetzt gerade das Bild. Und das ist tatsächlich etwas, was auch mein 13-jähriger Sohn hätte zeichnen können. Weiß ich nicht. Naja, gut. Andererseits, es sind schon so ein paar Merkmale. Nein, muss man schon sagen, diese Merkmale, diese Augenbrauen, diese verstärkten, daran kann man schon jemanden erkennen. Wenn die Nase so eine dicke Nase war, ist das auch ein deutliches Merkmal. Und wenn die Haare so gestylt waren, dass sie nach oben, so stark nach oben gingen, ist das auch ein Merkmal.
Oh. Das ist eine sogenannte Mackie-Frisur, habe ich
übrigens gesagt. Mackie-Frisur, okay. Also das war der mutmaßliche Täter.
Das ist das, was der Sam Shepard beschrieben hatte, was er gesehen hatte.
Okay. Hm.
So, das ist aber noch nicht vorbei. Sondern er jagte dieser Person nach.
Obwohl er ja noch Kopfschmerzen haben musste vom Schlag auf den Hinterkopf. Das schon. Ne?
Ja. Das, ja. Wie gesagt, das ist das, was er aussagt. Das ist seine Originalaussage.
Ja, okay.
So, er rannte über den Rasen und dann ging es quasi so einen Holzstufen runter. Davon habe ich übrigens auch ein Bild. Ja, so, damit man sich so mal das ein bisschen vorstellen kann, wie das aussah.
Ja.
Und die rannten halt runter.
Ja, warte mal. Ach, cool. Die wohnten direkt am See.
Genau, die wohnten direkt am See. Nett. Das war so 50 Meter entfernt.
Mega Lage, muss man sagen.
Mega Lage.
Mega Lage, aber naja, ich möchte trotzdem nicht tauschen mit ihm. Scheiß Schicksal.
Also scheiß Nachbarn.
Genau. Also da ging eine Treppe direkt in den See runter.
Genau. Und da rannte dieser Täter angeblich runter.
Gut, wenn das so ist, wenn man sich das jetzt hier anguckt, der hat ja keinen Ausweg hier, der Täter.
Ja, ne? Unten ist wohl ein Strand.
Ah, unten ist ein Strand. Ja. Okay, alles klar. Das heißt, da könnte man dann eventuell abzischen nach links oder rechts.
Okay. Mhm. Da traf er ihn dann auch und geriet
hier quasi, unten am Strand quasi. Ja, ne?
Da gerieten die beiden halt in einen Kampf. Nur der Täter schaffte es quasi, Sam zu überwältigen und fing an, ihn zu würgen, bis er wieder ohnmächtig wurde.
Oh, Wahnsinn. Sagt Sam, muss man sagen.
Sagt Sam.
Ja.
Als er dann aufwachte, lag er halb im Wasser im See
und
war komplett desorientiert. Er konnte sich gerade nicht erklären, ob das Geschehen halt wirklich geschehen ist oder wirklich nur ein Teil von einem bizarren Traum sein könnte. Aber erst nach geraumer Zeit, als er dann wieder ins Haus kam, ist ihm klar geworden, dass es kein Traum war und seine Frau halt wirklich tot war. Mhm. Und in dem Moment verständigt er dann seine Nachbarn, die Hooks. Mhm. Die Untersuchungen von Dr. Shepard ergaben also wegen dem Schlag, dass er mehrere Prellungen und ausgeschlagene Zähne sowie einen angebrochenen Halswirbel hatte. Bis auf den Blutfleck am Knie fand man allerdings keine anderen Blutspuren oder sonstigen Schmutz oder Sand an ihm.
Also das hätte ja sein müssen. Treppe runter, Kampf unten an diesem Strand quasi. Wenn seine Aussage gestimmt hätte, hätte man dort ja Dreck finden müssen.
Man hätte ja Dreck an ihm finden müssen.
Genau, weil er ja gekämpft hat nach seiner Aussage. Er hat sich da gewälzt mit dem mutmaßlichen Täter. Also da haben wir ja schon eine gewisse Unschlüssigkeit.
Ja, das stimmt.
Die Abstimmungen hast du irgendwo drin, ne?
Die kommen noch.
Die kommen noch, ja gut. Also bleibt dran, gleich könnt ihr mitentscheiden. Ich schwanke schon wieder. Erst war der Shepard für mich komplett raus, aber jetzt denke ich mir so ein bisschen, naja.
Ich meine, er hatte aber auch nur durchnässte Hose, ne?
Hat er durchnässt, aber nicht gepinkelt, reingepinkelt, nee, sondern er war im Wasser.
Die war nass. Als
hat er denn gesagt, er hätte mit dem im Wasser gekämpft?
Nö, er ist ja aufgewacht am See, halb im Wasser.
Halb im Wasser.
Genau.
Na ja, gut.
Ja, dann hat man halt später so ein bisschen den Tatort halt untersucht, nochmal genauer. Und es konnten keine Einbruchspuren festgestellt worden oder sonstige Hinweise, dass irgendjemand gewaltsam eingedrungen ist. Mhm. Die Tote hatte im Endeffekt 35 Hiebe abbekommen und man schätzte, dass es halt ein stumpfer Gegenstand war. Deswegen auch
auf Platz.
Das waren aber nur die derzeitigen Ermittlungen.
Können wir nochmal reingucken.
Genau, können wir nochmal das Bild zeigen.
Genau, das war ja wirklich so. Jetzt macht das auch ein bisschen mehr Sinn. Ja, ach du Scheiße. Das heißt, die haben jetzt irgendwas Stumpfes genommen und da immer wieder drauf gehauen. Und durch diese Schläge ist sie dann gestorben. 35
Mal.
Ja, sieht man hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also, das kann man sich schon vorstellen. Dass hier
den Hinterkopf scheint ja auch noch was zu sein.
Hier oben vor allen Dingen. Ne? Also, da scheint man schon ganz schön drauf sich ausgetobt zu haben, auf der jungen Frau.
Die arme Frau. Naja, auf jeden Fall befragte man dann halt auch mal die Nachbarn und vielleicht andere Leute, die halt was gesehen hätten können. Und gesehen hat halt keiner was. Allerdings sagten die Nachbarn unter anderem, dass Sam Shepard wohl unfruchtbar sei, laut Aussage seiner Frau, aufgrund der Röntgenstrahlen im Krankenhaus. Mhm. Aber sie war ja im vierten Monat schwanger.
Oh, jetzt wird's gut, ja.
Und
sie vierten Monat schwanger, er unfruchtbar. Und er unfruchtbar wegen Röntgenstrahlen, weil er da...
Aber das sagen Zeugen, das sagen Nachbarn. Man weiß auch nie, wer da so tratscht. Ne?
Ja, ja, das stimmt natürlich.
Zudem hätte halt Sam, also Dr. Shepard, mit einer Krankenschwester eine Affäre gehabt.
Okay. Ja, hatte vielleicht er eine Affäre, seine Frau auch eine Affäre. Jetzt liegt erstmal so auf der Hand. Ne? Sie schwanger von irgendjemand anderem, er eine Affäre. Aber warum bringt man sich dann um? Dann trennt man sich, aber bringt sich nicht um.
Ja, das Scheidung hätte wohl auch im Raum gestanden.
Sagen die Nachbarn.
Sagen die Nachbarn sagen die und Freunde.
Nachbarn. Ja,
richtig. Okay. Ja. Ja, bis zu dem Punkt hört sich das ja jetzt irgendwie, also man hat ja noch nicht so ein ganzes Bild. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, hier, der Dr. Shepard, der lügt, dass sich die Balken biegen? Oder würdest du sagen, boah, das hört sich doch schlüssig an. Aber also, bevor du was sagst, sollten wir vielleicht erstmal die Zuschauer fragen.
Okay, gut, sehr gut. Letztes Mal habe ich die Zuschauer, glaube ich, ganz schön beeinflusst mit meinen Aussagen. Ich sage nichts. Also, die Frage lautet, glaubt ihr, dass Dr. Shepard die Wahrheit sagt oder lügt Dr. Shepard? Das wäre die Frage, ne?
Das wäre die Frage.
Das heißt, ihr haltet jetzt das Video an. Entweder hier oben, wenn ihr das i drücken könnt, müsste das dort sein. Ansonsten unten in der Caption auch. Da haben wir das Umfragetool. Haben letztes Mal ziemlich viel daran teilgenommen. Und da könnt ihr sagen, lügt Dr. Shepard eurer Meinung nach oder nicht? Jetzt, glaube ich, haben alle die Pause-Taste gedrückt und jetzt kommt meine Meinung. Meine Meinung ist, er lügt zumindest im Hinblick auf den Tathergang in irgendeiner Art und Weise. Und das ist für mich ziemlich eindeutig. Dass da kein Sand, kein Dreck an seinen Beinen war, deutet für mich eindeutig darauf hin, dass er nicht die Wahrheit sagt.
Und vor allem auch nicht in seinen Haaren. Also so Beine und Körper ist ja so eine Sache, ne? Das heißt, man kann sich ja den Sand oder den Dreck halt vom Körper wischen, weil er ist ja noch ins Haus gelaufen. Mhm. Aber in den wenigsten Fällen, also er war ja komplett durchnässt und augenscheinlich ist er nicht duschen gegangen. Weil er hatte
und ja auch lag den, ja auch darum, ne?
Genau, hat ja den Blutfleck halt am Knie. Ja. Das heißt, irgendwie passt das alles nicht.
Also, aber man muss sagen, der war ja auch durch den Schlag hier... Doink mal wieder auf den Hinterkopf, war der ja ziemlich, ziemlich verwirrt. Das heißt, er könnte natürlich auch nicht bewusst gelogen haben, sondern einfach sich nicht mehr korrekt erinnert haben. Wäre auch noch eine Theorie. Leg mich an dieser Stelle fest, ich glaube, er hat gelogen.
Du glaubst, er hat gelogen?
Ja. Mal gucken, was die Zuschauer sagen. Ihr könnt abstimmen. I oder unten Caption.
Ja. Ja, den Ermittlern ergaben sich natürlich jetzt hier ein paar ungeklärte Fragen, wie uns halt auch. Die erste Frage war, und die haben sie ihm auch gestellt, warum gibt es keine Hinweise auf den Einbruch?
Genau, klar. War ja, stimmt, ist auch noch ein guter Aspekt. Alles war offen. Und das, was wir vorhin gesagt haben, die Schubladen waren nur aufgezogen,
genau,
aber nicht komplett durchwühlt.
Nichts war da. Das haben sie, glaube ich, gar nicht gefragt.
Ja, wissen wir aber.
Aber das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Mhm. Dann ist die nächste Frage, der Sohn lag im Bett. Und die haben da oben gekämpft, um ihr Überleben. Ja, die Frau hat 35 Hiebe ins Gesicht bekommen. Er ist da hochgesprintet und dazwischen gegangen. Und der 7-jährige Sohn liegt im Nachbarzimmer und schläft weiter.
Wobei, da muss ich sagen, mein Sohnemann ist ja 13. Der wird auch bei dem Presslufthammer pennen. Wenn der pennt, dann pennt er. Da muss ich sagen, also Kinder haben einen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Kinder haben einen göttlichen Schlaf. Und mit zunehmendem Alter, das kann ich leider auch sagen, nimmt die Güte des Schlafs ab, die Qualität. Und Kinder... Also das...
Heißt das jetzt, ich bin alt?
Nein, ich weiß nicht, was da... Ich kann zu deinem Schlaf nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass mein Schlaf über die Jahre eher immer ein bisschen schlechter geworden ist. Aber bei meinem Sohn kann ich sagen, bombenfest, wie der pennt. Also könnte ich mir beim 7-Jährigen vorstellen. Aber gut, die Ermittler sagen erstmal, wieso ist Chip, Sohnemann Chip,
genau,
nicht wach geworden? Okay. Mhm.
Was ist zwischen dem Zeitpunkt, und das müssen wir jetzt auch nochmal festhalten, ja? Also, Todeszeitpunkt ist 3.15 Uhr. Mhm. Und um 5.40 Uhr hatte er seine Nachbarn angerufen.
War er nicht bewusstlos am Strand? War das nicht so, dass der da vielleicht zwei Stunden lag? Das könnte sein.
Das könnte sein. Mhm. So, okay. Aber es ist trotzdem also eine Frage, die man sich, glaube ich, auch stellen muss als Ermittler.
Ja, natürlich.
So, weil ich glaube,
die sich ja auch gestellt. Ich meine,
das sind die offiziellen Fragen.
Was ist in diesen zwei Stunden passiert?
Ja. Genau. Dann... Wie kann es sein, dass er ihm quasi oder
dem Opfer... Aber halt noch ganz kurz ein Einwand. Wenn jetzt, sagen wir mal, das war alles so laut, dass ein Sohn wach geworden wäre, da wäre ja nur eine Alternative. Die Frau ist woanders getötet worden und ist dann dahin geschleppt worden. Ist ja auch ein bisschen skurril. Also.
Oder es war nicht so, wie er es beschrieben hat.
Oder es war nicht so, wie... Aber wie wäre es dann?
Wenn ich vielleicht Hand auf den Mund drücken und dann auf dich einschlage, wenn ich jetzt zum Beispiel der Mann bin?
Ah, da hast du natürlich recht.
Also okay. Das wäre jetzt so eine Frage, die ich mir stellen würde.
Ja. Das könnte natürlich sein. Okay, gucken wir mal weiter.
Weil da sind ja noch ein paar andere Geunreimheiten. So,
Ungereimtheiten.
So, das heißt, er hat ja 35 Schläge verpasst.
Ja.
So, okay, jetzt kann man sagen, vielleicht ist hat der Shepard selber schon tiefen Schlaf und ist dann halt erst irgendwie beim letzten Schlag aufgewacht. Aber ich glaube, wenn man jemand so massiv jemanden auf den Kopf schlägt und die Frau ja schon offensichtlich geschrien hat, 35 Mal... Boah, ist schon schwierig, dass das jemand 35 Mal schafft in diesem Zeitraum, wenn unten jemand schlafen liegt.
Das kann sein. Es kann natürlich auch sein, dass sie schon nach dem ersten Schlag so mausetot war und die anderen...
Das kann nicht sein.
Warum nicht?
Ja, weil er aufgewacht ist von den Schreien.
Ach ja, hat er gesagt. Stimmt. Das würde wiederum gegen seine Aussage sprechen. Okay. Wir haben eine Diskrepanz, die erstmal auch da gegeben ist. Okay, schauen wir weiter.
Jetzt kommt meiner Meinung nach die wichtigste Frage. Wenn jetzt jemand kommt und möchte die Frau töten und der Mann geht dazwischen und der Typ möchte quasi alles leerräumen, weil es ein Raubüberfall ist, warum sollte er ihn denn am Leben lassen als einzigen Zeugen?
Das stimmt auch wieder, denn der Mann sagt ja selbst, er war bewusstlos und nachher...
Er hat ihm nur einmal oder irgendjemand hat ihm einmal auf den Hinterkopf geschlagen, er ist bewusstlos geworden und der Täter ist weggelaufen. Mhm. Warum?
Ja, vielleicht, weil er dachte, der Mann ist stark und gegen den habe ich keine Chance. Das könnte natürlich sein. Andererseits, wenn der da bewusstlos lag.
Der war ja schon bewusstlos.
Dann hätte er ihm ja noch fünf genau. Schläge auf den Kopf hauen können.
Er hätte ihn ja einfach nur unproblematisch töten können. Mhm. Was sagt ihr? Glaubt ihr immer noch, dass die Story wahr ist? Oder glaubt ihr, dass der Shepard hier ein bisschen geflunkert hat?
Also... Da müssen wir jetzt mal die Frage formulieren, ob Shepard der Täter war, ob man das an dieser Stelle schon sagen kann.
Ja, das kann man sagen, glaube ich.
Dann fragen wir euch, war Shepard der Täter? Also am Anfang haben wir ja nur von Lügen gesprochen, jetzt gehen wir einen Tacken weiter und wir fragen, war Shepard der Täter? Ich sage es jetzt gleich. Wer nicht mein Ergebnis vorweg haben will, pausiert jetzt hier das Video, stimmt erstmal ab. Okay, meine Lösung ist, ich kann es noch nicht sagen. Ich kann es deswegen noch nicht sagen, weil mir das Motiv fehlt. Wir haben zwar diese Nummer, dass sie schwanger war, okay. Vielleicht war der natürlich auch krankhaft eifersüchtig und sagte sich, naja, ich habe zwar selber eine Perle, da, mit der ich fremdgegangen bin, aber ich möchte auf keinen Fall, dass meine Frau fremdgeht. Solche Typen gibt es ja auch.
Wir müssen aber auch mal den zeitlichen Rahmen unter Betracht ziehen. Ne? Wir sind hier im Jahre 1954. Nicht im Jahre 2010 oder 2000 sogar oder 1990, wo man da vielleicht noch einigermaßen ja leger mit umgehen konnte. Mhm, okay. Weil damals zu der Zeit, da ging es ja auch um Ruf.
Mhm. Ne? So. Okay, dann komm hier. Ich stimme jetzt hier ab. Buzzer gedrückt, Shepard war der Täter.
Alles klar.
Weiter geht's.
Auf jeden Fall, seine Antwort auf all diese Fragen von den Ermittlern war, ich weiß es nicht. Das war seine einzige Aussage, die er zu diesen ganzen Fragen machte. Mhm. So, ab dem Moment galt Dr. Sam Shepard dann als Hauptverdächtiger und er nahm sich zu dem Zeitpunkt einen Anwalt, was man ja dann in dem Fall eigentlich auch machen sollte. Allerdings wurde dies von der Presse extrem negativ ausgelegt, weil man halt sagte, wieso brauchst du einen Anwalt, wenn du unschuldig bist? Das hat man früher so gesagt zumindest.
Das ist natürlich auch crazy. Also auf die Idee zu kommen, du brauchst keinen Anwalt, weil du unschuldig bist, nee. Also aber tatsächlich, ich glaube, das würde man heute auch deutlich anders sehen. Denn da haben wir ja selber hier in der Kanzlei schon Sachen gesehen, wo Leute verurteilt worden sind. Oder ehrlicherweise letztens liefen gegen mich strafrechtliche Ermittlungen, weil ich angeblich geklaute Windows XP, also schon bei Windows XP CDs bei eBay.
Wir haben nur Windows XP in der Kanzlei. Ja,
genau. XP CDs Keys bei eBay gekauft hat. Und plötzlich war man sozusagen im Fokus der Ermittlungen. Hätte man auch sagen können, du bist doch unschuldig. Wir waren auch unschuldig. Wir wussten nicht, dass die uns da Scheiße untergejubelt hatten oder was Gefälschtes untergejubelt hatten. Aber natürlich muss man sich da verteidigen und sich einen Anwalt nehmen. Das hat der Oberwitz, den die Presse damals da gebracht hat.
Aber
Oberwitz.
Das ist auch sehr wichtig, weil die Presse hat diesen ganzen Fall, also es war überall ein riesen Presserummel. Klar. Das ist auch für den späteren Verlauf des Prozesses auch relativ wichtig. Es war so ein Presserummel, dass teilweise die Ermittler nicht mal ins Polizeipräsidium gekommen sind, um den Dr. Shepard quasi zu befragen. Mhm. Die mussten sich ja durchkämpfen. Mhm. Auf jeden Fall wurde er dann 9 Stunden befragt, allerdings ohne seinen Rechtsbeistand. Aha. Was in Deutschland natürlich, also in den USA weiß ich nicht, wie es ist, aber hier geht das natürlich nämlich gar nicht.
Ja, in den USA geht es ja sogar noch, da gibt es ja diese Miranda-Belehrung, wo es doch heißt, sie haben das Recht zu schweigen, alles, was sie ab jetzt sagen kann, vor Gericht gegen sie verwendet werden und all sowas, ne, wo ja. Die den festnehmen und, na gut, hier hast du natürlich das Recht auf einen Anwalt, ne?
Na, weil wir ja ein Rechtskanal sind, das ist der 137 StPO.
Strafprozessordnung.
Strafprozessordnung, genau. Und da steht einfach im Absatz 1 drin, der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen. Also, falls ihr mal festgenommen werdet, ne, immer an den 137 Strafprozessordnung denken.
Und es ist übrigens auch nicht so, man sagt dann ja, ihr habt einen Anruf frei, das denkt der eine oder andere ist auch
völliger. Aber das ist in den USA, glaube ich, wirklich so, ne?
Ja, nee. Ich habe da letztens mal ein YouTube-Video zu gemacht, das ist auch alles. Ich glaube, das YouTube-Video ist eins zur Miranda-Belehrung. Und da geht es darum, dass das, glaube ich, ein Märchen ist, dass man nur einen Call hat. Das ist so eine, es gibt ja manchmal so Mythen. Das wäre ja irre, wenn der gerade besetzt ist und dann kriegst du den deswegen nicht. Also bei uns hier immer so, man muss irgendwie alles dafür tun, dass ihr jetzt einen Verteidiger bekommt, denn ihr habt das Recht nach 137 Strafprozessordnung, dass man einen Verteidiger hat in jeder Lage des Verfahrens. Und hier absolut sinnvoll. Okay.
Weiter geht's mit dem Fall. Es kam dann zu einer sogenannten, zu einem sogenannten Inquest. Das ist so eine amtliche Voruntersuchung, also so eine
Ermittlungsverfahren vielleicht?
Ja, nee, also da wird im Endeffekt werden halt die ganzen Zeugen schon geladen von den Ermittlern und befragt. Das ist so quasi so ein gestellter Prozess. Und der wurde halt auch richtig schön wie so eine öffentliche TV-Show aufgezogen. Also man wollte diesen ganzen Presserum.
Ah, ja.
Der wurde halt in einer
Inquisition, Inquest, da genau. Wird das kommen. Ne? So genau. Richtig so ein Schauprozess. Ja, okay. Mhm.
Auf jeden Fall bei dieser Voruntersuchung, bei dieser Befragung, sagte der Dr. Sam Shepard, dass es niemals zur Debatte stand, dass die beiden sich scheiden lassen wollten. Mhm. Und dass er keine sexuelle Beziehung mit der Krankenschwester, also diese sogenannte Affäre, Susan Hayes gehabt hätte.
Okay.
Das Problem ist allerdings, dass, was die Ermittler schon wussten, am selben Nachmittag eine Schlagzeile von der Presse veröffentlicht wurde, wo Susan Hayes in vollen Zügen beschreibt, wie sie eine Affäre mit Dr. Sam Shepard hatte.
Da hätte ich mich an seiner Stelle mal besser vorher abgesprochen mit ihr.
Sein Anwalt hat ihm tatsächlich dazu geraten, es zu verneinen.
Das ist schlecht.
Sagte er zumindest irgendwann mal später. Mhm. Shepard wurde in dem Fall also beim Lügen erwischt. Er gab es dann auch zu.
Der Anwalt hätte übrigens nicht lügen dürfen. Wir Anwälte dürfen nicht lügen, auch nicht für unsere Mandanten. Also Shepard durfte natürlich lügen, der durfte lügen. Keiner muss sich vor Gericht selbst belasten, das ist klar.
Ja. Ne?
Aber sein Anwalt hätte nicht lügen dürfen, aber sein Anwalt hat ihm ja nur geraten zu lügen. Das geht dann wieder, ja, okay. Aber in dem Falle war es nicht clever, weil die Frau hat was anderes gesagt. Ne?
Das war das Problem. Und die Ermittler wussten das, dass diese schon dieses Statement abgegeben hat. Mhm. Und wussten auch, dass die Presse das quasi am gleichen Tag oder später halt nach der Befragung halt veröffentlicht würden. Mhm. Deswegen haben sie auch gezielt diese Frage gestellt, was schon, ja, schon ziemlich gut gemacht war, würde ich sagen, für die Ermittler.
Absolut.
Am 29. Juli 1954 wurde Shepard dann mit einem enormen Presseaufkommen in dem Haus seines Vaters verhaftet. Mhm. Am 17. August erhob der Staat Ohio dann dann Mordanklage gegen Dr. Shepard. Mhm. Und noch vor Prozessbeginn wurde der Bürgermeister Hook verhaftet.
Was? Der Bürgermeister wurde verhaftet? Dem von ganz am Anfang des Videos, ne,
ja,
oder unseres Podcasts hier. Der Bürgermeister wurde verhaftet. Der war doch nur derjenige, der als erster mit am Tatort war und mit seiner Gattin dann die ganze Szenario da aufgedeckt und gefunden hat.
Genau.
Das ist ja jetzt verrückt, du. Weißt du, wir sind jetzt hier bei 31 Minuten und plötzlich kommt der Bürgermeister zurück.
Jetzt kommt der Bürgermeister. Und zwar hatte der Bruder von Dr. Shepard Hinweise gegeben. Man weiß aber nicht genau welche und man weiß auch nicht, was bei dieser Verhaftung beziehungsweise der nachträglichen 4-stündigen Befragung bei rumgekommen ist. Mhm. Weil nach 4 Stunden wurde er auch einfach wieder entlassen.
Mhm. Der Bürgermeister.
Der Bürgermeister.
Ja, okay.
Mhm. Am 18. Oktober.
Hey, der Bürgermeister. Ja.
Am 18. Oktober wurde das Verfahren gegen Dr. Shepard dann offiziell eröffnet. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft stellte sich im Prozess folgende Fragen bzw. legte folgende Beweise vor. Es gab keine Einbruchspuren, das hatten wir schon. Es gab auch keine Kampfspuren, die auf einen Dritten hindeuten könnten.
Ah, okay, gar keine Kampfspuren.
Dann die besagten Zeugenaussagen. Und auch die Affäre sagten halt aus, dass die Scheidung zwischen den beiden halt bevorstand, weil die Ehe schon sehr verworfen gewesen sei.
Ja gut, aber muss ich dafür meine Frau töten? Vielleicht 1950 schon eher, ne?
Das wurde als Mordmotiv gewertet.
Weil eine Scheidung, besser töte ich sie, als dass ich mich scheiden lassen? Oh, crazy.
Manche Leute, ne? Also
vielleicht war damals das mit der Ehre noch so eine Nummer, so wie du vorhin sagtest, dass da einfach Ehre so viel im Vordergrund stand, so viel ausmachte. Aber gut, interessant. Also heutzutage wäre das kein Mordmotiv. Also jetzt,
kommt drauf an, ne?
Genau, in gewissen Kulturkreisen, meine Frau will sich scheiden lassen, dann töte ich sie lieber. Okay, lass ich mal so stehen.
Ja, vielleicht spart man sich dann halt auch die Kohle, ne?
Ja. Achso, für die Scheidung. Oh. Aber da gibt es doch online, Scheidung online oder sowas, 500 Euro einvernehmlich. Keine Ahnung, ist auch alles günstiger geworden. Aber egal, ich will jetzt hier nicht so ausschweifen.
So, einer der Ermittler behauptete, dass Shepard seine Aussage mehrmals abgeändert hätte. Was allerdings von anderen Ermittlern wieder abgestritten wurde, die sagten, nö, der Shepard, der hat eigentlich immer, entweder hat er gar nichts gesagt oder er hat immer die gleiche Story erzählt.
Ja, ist schon mal wichtig, dass es immer konsistent bleibt, ja.
Genau. Dann, die Tatwaffe sei laut einem Forensiker ein chirurgisches Werkzeug gewesen.
Mm.
Und das würde das Blut auf den Kissen zeigen und dazu haben wir tatsächlich auch ein Original-Beweisbild.
Blut auf den Kissen?
Genau, und das ist das Originalbild. Unten sieht man diese Abdrücke, wo wohl das Tatwerkzeug gelegen haben sollte.
Also hier unten das hier, ne?
Ja.
Also hier haben wir Blut auf dem Kissen. Ach nee, das
ist das. Nee, da unten der Blutfleck, der sollte darauf hindeuten. dass es ein chirurgisches Werkzeug gewesen sei.
Wie, Moment mal. Na, das meinst du, dass das? Mhm. Oder ist es das hier, dieses...
Das ist ein Schatten.
Das ist ein Schatten, mhm, ne? Hier haben die ein chirurgisches Werk...
Und die haben das nicht gefunden. Der hat das anhand der Blutflecken analysiert.
Aber ehrlicherweise, wenn ich mir das jetzt hier angucke, wo siehst du hier ein Werkzeug?
Ich sehe gar nichts.
Du siehst auch nichts, ne?
Ich sehe nur Blutflecken. Ja, was ja gut, die sind halt schon sehr zackig, ne? Aber...
Ja.
Also da, ich bin kein Forensiker. Also
und das hier, was ist das Weiße?
Das ist, glaube ich, einfach nur von dem Bild.
Von dem Bild, weil es ein altes Bild ist. Ein
sehr altes Bild, ja.
Also da muss ich sagen, Leute, hier jetzt irgendwelche Werkzeuge zu erkennen. Ich bin auch kein Forensiker, aber ich muss ja wenigstens einen Ansatzpunkt haben, dass hier ein chirurgisches Werkzeug gelegen haben könnte.
Er konnte aber auch nicht sagen, welches chirurgisches Werkzeug das gewesen sein sollte. Aber, weil Dr. Shepard ist ja Arzt.
Ja, das würde natürlich alles hervorragend
passen. Das würde mega passen.
Ja.
Ja, und die letzte Frage war dann noch von der Staatsanwaltschaft. Wieso benötigte er 2 Stunden, um seine Nachbarn anzurufen?
Ja gut, da würde ich sagen, der lag da am Strand, war ein bisschen beduselt, bis der wieder zu sich kam. Der war einmal schon mal ohnmächtig, dann hat er den niedergerunken, der Täter.
Naja. Man weiß es nicht. Nee.
Nichts Genaues weiß man nicht. Hier nicht.
Zum Glück, sonst wäre es ja langweilig.
Sonst wäre es ja langweilig. Okay, ja, geh mal weiter. Gut,
so, die Verteidigung entgegnete dem allen, dass es keine Analyse der Wunden gab, die halt wirklich gezeigt haben könnte, was es wirklich für eine Tatwaffe gewesen sein könnte. Das heißt, man hat einfach gesagt, okay, ist ein chirurgisches Werkzeug gewesen, passt irgendwie auch auf die Wunden. Aber man hat es nie irgendwie wirklich analysiert.
Dann. Und auch wir hier. Die beiden Oberforensiker konnten es nicht richtig rausfinden, was es für ein Werkzeug gewesen sein konnte. Ne?
Ich bin ganz sicher, es war die Kugel.
Ja, es war die Kugel, die Boxkugel.
Dann wurde keine Feststellung getroffen, ob das Opfer vergewaltigt wurde. Was ja vielleicht schon Erscheinungsbild, ah, weil sie lag ja mit entblößten Brüsten, die Beine zwischen die Bettpfähle gezwängt, lag sie ja auf dem Bett.
Das hatten wir ja jetzt noch gar nicht, dass da ja auch wirklich noch so eine Szenerie war. Okay, ja.
Genau, dann dieser Zigarettenstummel, den wir vorhin erwähnt hatten beim Tatort, der ist einfach verschwunden. Den gab es nicht mehr.
Das war ja ein Beweisstück eigentlich, mhm, und das war weg. Und DNA-Analyse gab es natürlich damals noch nicht, ne?
Nee, auf jeden Fall noch nicht in dem Umfang.
Also in den 50er Jahren gab es das alles noch nicht. Und dann, da hätte man mit dem Zigarettenstummel, was hätte man anfangen können? Vielleicht Fingerabdrücke? Aber der war weg.
Ja, aber er wurde ja auch nicht von der Staatsanwaltschaft hervorgebracht, weil die Shepherds auf jeden Fall nicht geraucht haben.
Ah. Wichtige Information. Zigarettenstummel lag am Tatort.
Im Klo.
Und der war weg. Den hatten die ja schon gefunden.
Den hatten die, genau, haben wir ganz am Anfang gesagt, bei dem, wo die den Tatort betreten haben, haben die auf jeden Fall direkt diesen Zigarettenstummel im Klo gefunden.
Mhm. Aber seht ihr mal, bei diesem Podcast müsst ihr auf die kleinsten Details achten. Den Zigarettenstummel vom Anfang hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Das kann ich dir nicht verübeln.
Der war wichtig.
Der ist wichtig.
Ja, vor allen Dingen, die Staatsanwaltschaft in Deutschland ist die sogenannte objektivste Behörde der Welt. Das heißt, sie muss die für dich positiven Tatsachen ermitteln und die negativen.
Was in den USA anders ist.
Was in den USA anders ist, da ist sie eher die Anklagebehörde. Ja. Ne? Und bei uns ist es eben so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie dabei in den USA auch entlastende Dinge findet, sie die wegtun darf. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es in den USA so ist.
Also ich habe mal einen Bericht gelesen, dass es in den USA wohl so ist, dass die Staatsanwälte nach erfolgreichen Verurteilungen quasi auf die Beförderung hinarbeiten können.
Okay.
Deswegen schwierig. Mhm. Ja, dann war halt noch die Frage, der Dr. Shepard hatte starke Verletzungen, ja, die hätten zu Lähmung führen können, weil der Halswirbel war gebrochen. Wie kann es zu diesen Verletzungen kommen? Weil sich selbst solche Verletzungen zufügen, ist natürlich sehr schwierig.
Das stimmt.
Und selbst wenn man jetzt annehmen würde, der hätte einen Komplizen gehabt, würde er dieses Risiko dann in Kauf nehmen, obwohl er als Arzt ja weiß, was es für ein Risiko ist, sich von jemandem so zu schlagen lassen, also so verprügeln zu lassen?
Nein.
Hört sich eher...
Das waren ja wieder Argumente, die die Verteidigung gebracht hat, um ihn zu entlasten.
Genau.
Bei den ganzen Macken, die der hatte, ausgeschlossen, dass er sich das selbst zugefügt hat. Ne?
Und er hatte nur einen Blutfleck am Knie. der natürlich davon kommen konnte, dass er sich hingekniet hatte, aber überall anders, obwohl er überall Blut war, hatte er kein Blut am Körper. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, danach kam natürlich das Urteil. Was würdet ihr sagen?
Okay.
Freispruch oder Verurteilung?
Okay, also da jetzt die Abstimmung. Immer, ihr könnt oben rechts in der Ecke auf das i klicken oder unten in die Caption. Ich sage meine Meinung noch nicht. Ich sage meine Meinung noch nicht. Jetzt haben alle auf Pause gedrückt. Jetzt, gut, lass mal überlegen. Ich bin ja immer so ein Typ, der gerne ein Motiv hat. Und das Motiv, ja klar, Scheidung stand bevor, dann aber warum wollte sie? Ja klar, schwanger, Scheidung, peinlich. Andererseits, er hatte schon eine neue, die Krankenschwester.
Würdest du deine Schwangere, also vor, mal losgelöst mit der Scheidung etc., aber würdest du deine schwangere Frau töten? Also, die ist schwanger.
Ja, mir wäre egal.
Trägt dein Kind.
Aber nee, war ja nicht sein Kind. Er war also, ja unfruchtbar. Ne? Also das ist ja.
Ja, das haben die Nachbarn gesagt.
Nachbarn gesagt. Ja gut, aber da würde ich jetzt mal sagen, glaube ich den Nachbarn. Wobei, die können es ja auch nicht wissen. Was Nachbarn alle meinen, wissen zu können. Ah, ganz, ganz schwer jetzt hier zu sagen, wer es war. Meines Erachtens war er es. Ja.
Er war's.
Er war's, ja.
Das sahen die Geschworenen am 17. Dezember auch so,
ja,
und verurteilten ihn einmal lebenslänglich, also zu einer Haftstrafe, einmal lebenslänglich für Mord im Affekt allerdings.
Okay, aber, also nicht geplant, sondern Mord im
Affekt. Mord im Affekt gibt es übrigens in Deutschland nicht.
Nee, wollte ich gerade sagen, Mord ist Mord, ja.
Mord ist Mord.
Ja.
Aber in den
Affekt
USA
ist es
gibt
eher
es
nur Totschlag und kein Mord. Ne? Mord, genau, ist eher was Geplanteres, aber im Affekt ein Mord. Ja.
So ist es in den USA.
Ja.
Damit war der Fall aber noch nicht vorbei.
Mhm.
1955 fand man dann die Tatwaffe im See hinter dem Haus.
Mhm.
Und es war eine Taschenlampe.
Nee. Eine Taschenlampe.
Eine Taschenlampe.
So was Profanes wie eine Taschenlampe, ja.
Was auch dann wieder eher zu den Verletzungen passen würde. Allerdings natürlich die Aussage, dass es ein chirurgisches Werkzeug gewesen wäre, komplett dementiert.
Stimmt natürlich wieder. Nichts chirurgisches Werkzeug. Taschenlampe. Und siehst du mal, wir beide, die Oberforensiker, haben da auch kein chirurgisches Werkzeug erkannt.
Ja.
Ja, mit einem einfachen, und ihr auch, ihr konntet euch das alles genau angucken. Da war kein chirurgisches Werkzeug. Und da lag auch keine Taschenlampe in dem Blut. Wir können doch mal einmal reinschauen. Da lag keine Taschenlampe und kein chirurgisches Werkzeug. Das ist einfach nur ein Blutfleck. Basta ja, aus, Mickey
runtergeschwappt
Mouse.
Sein oder
genau,
was ist das?
Aus, Mickey Mouse, ja.
Ja, daraufhin hat dann der Anwalt von Shepard einen anderen Forensiker quasi beauftragt, der festgestellt hat, dass der Täter Linkshänder gewesen sein muss, aber Shepard war Rechtshänder. Des Weiteren wurde 1959 bei einem Fensterputzer, der auch bei den Shepards zu Hause geputzt hat, zwei Ringe des Opfers gefunden.
Ringe? Also,
Ringe. 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 Genau. Der wurde auch befragt, allerdings ist da nichts Besonderes bei rumgekommen. Man hat ihn halt wieder laufen lassen, weil man davon ausging, der hat wahrscheinlich einfach nur die Ringe geklaut. Während Shepard in Haft war, starb dann sein Anwalt.
Nee, auch das, jetzt stirbt der Anwalt.
Ich glaube,
Fensterputzer, Anwalt stirbt, es wird ja immer irrer.
Jetzt wird's aber, kommt ein kleiner Switch zum vorherigen Fall. Er hatte dann einen neuen Anwalt, und zwar den Anwalt F. Lee Bailey. Und das war später auch der Anwalt von O.J. Simpson.
Nein! Das gibt's doch überhaupt. Der gleiche Anwalt verteidigt O.J. Simpson und Shepard. Also, wir gehen hier die Fälle von Bailey durch.
Ja, ich versuche halt immer die Verknüpfung zu den Fällen zu finden. Das war tatsächlich Zufall.
Der Bailey, der hat ja dann offenbar, ja gut, bin ich mal gespannt, ob er bei O.J. Simpson hat er ja Großes erreicht. Bin ich mal gespannt, wie es hier gelaufen ist.
Hier wenn tatsächlich er, auch. Er hat nämlich Revision eingelegt, die war auch erfolgreich, weil unter anderem der Richter befangen gewesen sein sollte, denn er sagte bei der Presse aus, dass er Dr. Shepard für schuldig wie den Teufel hält, also vor dem Prozess.
Ja, sagt der Richter.
Und
vor dem Prozess.
Ja, aufgrund dieses massiven Presseaufkommen wäre es nicht möglich gewesen, dass er überhaupt einen fairen Prozess bekommt, weil die Presse ihn quasi schon so vorverurteilt hatte, sodass die Jury quasi gar nicht mehr objektiv urteilen konnte, ob er jetzt schuldig oder unschuldig gewesen sei. Deswegen fand am 24. Oktober 1966 ein neuer Mordprozess statt.
Bei so viele Jahre später, das sind ja fast 10, 11 Jahre.
Genau,
so,
der saß er im Knast. Der saß 10 Jahre im Knast. Weil das geht ja dann erstmal zum Supreme Court und dann muss das ja stattgegeben werden und. Das ist natürlich schon ein längerer Prozess dann, ne? Wie dem auch sei, in diesem neuen Mordprozess befragte der Anwalt von Shepard, also hier Bailey, den Bürgermeister Hook.
Und der ja auch mal kurzfristig
verhaftet worden soll. Ja. Und der sagte nichts Besonderes aus, allerdings sagten Zeugen aus, dass er ein Verhältnis mit dem Opfer gehabt haben soll.
Der Bürgermeister.
Der
war aber auch verheiratet, ne?
Und
die Frau war ja auch relativ zeitig am Tatort mit ihm, mit dem Bürgermeister zusammen, ne?
Und zwar hat der gute Herr, der Brötchen und Milch bringt, wohl gesehen. Also das war die Zeugenaussage.
Normalerweise ist es ja immer der Milchmann oder der Gärtner. Aber hier war der Milchmann sogar der Zeuge. Der hat irgendwie den Bürgermeister beobachtet.
Lustigerweise heißt ja auch Gärtner mit Nachnamen, ne? Der Milchmann oder beziehungsweise Milch- und Brotmann hatte nämlich gesehen, wie die Marilyn tagsüber, als ihr Mann auf der Arbeit war, dem Hook auch einen Schlüssel gegeben haben soll. Das würde auch erklären, warum keine Einbruchsspuren am Haus waren. Des Weiteren sagte Esther Hook irgendwie im Laufe ihrer Aussage aus, dass sie an der Tagnacht wohl zu Hause ein Feuer entzündet habe, weil sie kalt gewesen sei. Allerdings war es in der Tatnacht.
Also die Esther Hook ist die Frau des Bürgermeisters.
Genau,
hat die Frau Feuer entzündet, weil sie kalt war.
Okay. Weil sie kalt war. Allerdings war es eine Sommernacht und es wären wohl so um die 20 Grad gewesen.
Wobei, da kenne ich so die eine oder andere Frau, die auch bei 20 Grad schon fröstelt in der Nacht. Und so, ist das kalt? Sage ich immer, wieso ist es 20 Grad? Aber gut.
Ja, das wurde allerdings natürlich dann von der Verteidigung so ausgelegt, dass sie das Feuer entzündet habe, um im Endeffekt die Kleidung und alle Beweise zu verbrennen.
Alles klaro. Aber dann hat die Verteidigung sozusagen jetzt die Frau des Bürgermeisters verdächtigt. Oder den Bürgermeister. Nee, die Frau des Bürgermeisters.
Die haben im Endeffekt gesagt, dass die beiden zusammengearbeitet haben
könnten. Auch das
war, ja, aber weil es geht ja nicht darum, jetzt einen anderen Schuldigen zu finden, sondern es geht ja nur darum, zumindest so viele Zweifel hervorzurufen, dass Shepard nicht der Schuldige ist. Wir haben auch ein Bild zu den beiden tatsächlich.
Gucken wir uns also die beiden mal an.
Zu der lieben Frau Hook und dem lieben Herrn Hook.
Die aussehen wie Mörder. Achso, hier? Nee,
das ist nur ein Zentimeter Maß. Oder Inch.
Das sind sie.
Also,
das sind doch hier biedere 50er Jahre, 60er Jahre Leutchen.
Er sieht auch aus wie ein Bürgermeister, ne?
Er sieht aus wie ein Bürgermeister, genau. Und sie, also die kann doch keiner Fliege, was du leidest. Das ist keine Mörderin. Das ist eine liebe Frau. Er ist schon eher. Er ist ja dann auch ein Fremdgänger möglicherweise. Ne? Ja. Sieht so ein Fremdgänger aus? Ich weiß nicht.
Boah, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage.
Durchaus eine schwierige Frage. Aber sie ist keine Mörderin, das kann ich dir sagen. So,
ja, sehe ich direkt. Das ist meistens immer nicht die, von der man denkt. Ne? Ein weiter Sachverständiger konnte Blut am Schrank feststellen, welches allerdings weder zu Frau noch zu Herrn Shepard gehörte. Das heißt, hier hätten wir Nachweis, dass es eventuell eine dritte Person gab. Und, wie wir schon festgestellt haben, durch den anderen Forensiker, die Tatwaffe war eine Taschenlampe und nicht, wie im Vorprozess gesagt, ein chirurgisches Werkzeug.
Ja, was das finde ich ja am stärksten eigentlich, ja. Das hat mit Shepard zu tun, ja.
Genau. So, was sagt ihr jetzt? Das waren die Beweise, die nochmal vorgelegt worden sind in dem erneuten Mordprozess. Würdet ihr sagen, boah, der Shepard, das ist immer noch alles sehr komisch? Oder vielleicht wollte man ihm hier irgendwas unterjubeln? Was würdet ihr sagen? Würdet ihr ihn freisprechen oder würdet ihr ihn verurteilen?
So irre, wie die Sache hier gelaufen ist, war es wahrscheinlich Chip, der 7-jährige Sohn. Oh, voll gemein.
Boah, das grenzwert an Spaß.
Okay, ihr stimmt ab. Ich sag nichts. Video pausieren. Rechts oben beim i oder unten in der Caption. Ich ändere meine Meinung. Vorhin habe ich gesagt, ich verurteile ihn. Jetzt sage ich, ich spreche ihn frei. Und zwar sage ich das deswegen, weil ich wirklich glaube, dass da neue Beweise aufgetaucht sind, dass es auch andere jetzt gab, die möglicherweise ein Tatmotiv hatten, wie zum Beispiel die Frau des Bürgermeisters. Ja. Vielleicht.
Oder der Bürgermeister selbst.
Oder der Bürgermeister selbst. Der hatte ein angesehenes Amt. Der wollte eventuell seinen Job nicht verlieren, weil er ein uneheliches Kind hatte. Anfang, Mitte der 50er Jahre wäre das wahrscheinlich ein Grund gewesen, den Bürgermeister komplett abzusägen. Dann hat er sich mit seiner Frau zusammengesetzt und hat gesagt, wir legen die Alte um. So grob könnte das gelaufen sein. Wäre jedenfalls ein anderer Tatablauf.
Ja.
Aber hätte er natürlich auch sein eigenes Kind wieder getötet. Also, was noch im Bauch schlummerte. Wäre natürlich auch nicht so easy. Fakt ist, das müsste ja schon reichen. Und kein chirurgisches
Werkzeug,
sondern Taschenlampe. Okay.
Ja, das sahen die Geschworenen dann ähnlich. Am 16. November 1966 war das Urteil nicht schuldig.
Also 11 Jahre später oder sowas, ja.
Ja, dann im Jahre 1970 verstarb Dr. Shepard mit 46 Jahren.
Na, übel, hat er nur noch 4 Jahre gelebt, ja.
An einem Leberleiden.
Ja.
Allerdings konnte der so ein Chip das irgendwie nicht alles so einsehen.
Dieser Chip, da kommt er wieder.
Jetzt kommt der so ein Chip.
Aber der war es nicht.
Der war es nicht, aber der wollte, dass sein Vater halt wirklich, also dass bewiesen wird, dass sein Vater wirklich freigesprochen wird, unschuldig ist. Und deswegen wurde dann ein Zivilverfahren gegen den Staat Ohio geführt im Jahre 1995 und nochmal ein paar Beweise quasi aus dem Keller geholt. Unter anderem fand man einen Treppensplitter mit Blut, wo weder das Blut von Shepard, der Frau, Hook oder einer der sonstigen Beteiligten zu finden war, sondern vom Fensterputzer Eberling.
Bei dem die beiden Ringe gefunden worden sind, wo man vermutete, dass er die geklaut hat.
Genau.
Ja.
Des Weiteren hat man einen Abstrich genommen und es wurden 2 Spermaspuren gefunden. Einmal von Dr. Shepard, ist jetzt vielleicht nicht so weit hergeholt, weil ist ja auch der Mann.
Ja.
Und auch von dem Fensterputzer Eberling.
Die da irgendwo, alles klar, okay. Also, das ist ja der Wahnsinn. Die war aber dann auch ein Früchtchen, die Dame. Hatte dann offenbar was mit dem Fensterputzer und mit dem Bürgermeister.
Nee, von ihm ist ja, nee, von Shepard, also von ihrem Mann und dem Fensterputzer ist er Sperma gefunden worden.
Das ist schon klar, aber war nicht, hatten nicht die Nachbarn gesehen, dass sie auch ein Kreuzchen mit dem Bürgermeister hatte?
Ja, das haben die ausgesagt. Ob das stimmt, weißt du nicht.
Das weiß man, wissen wir nicht. Aber Spermaspuren vom Fensterputzer sind natürlich eine eindeutige Angelegenheit. Das heißt, die hatten zumindest was zusammen. Oder er hat sie vergewaltigt.
Das ist, glaube ich, aufgrund des Leichenfunds wahrscheinlich noch viel wahrscheinlicher. Und
ist ja übel. Da hat er. Ach du Scheiße, ja.
Der Eberling hat dann auch mit dem Chip Briefverkehr gehabt.
Im Sohnemann, damals 7 Jahre.
Genau. Während dieses Zivilprozesses und hat ihm dann eine Geschichte aufgetischt.
Eberling ist der Fensterputzer?
Das ist der Fensterputzer. Ja. Hat ihm dann eine Geschichte aufgetischt, dass es folgendermaßen gewesen sei, weil er hätte es alles gewusst. Mhm. Und zwar hätte die Frau Hook gedacht, dass ihr Mann, Spencer Hook, der Bürgermeister, eine Affäre mit der Frau Spencer hat. Und der Spencer Hook hätte nachts das Haus verlassen, wäre rüber zu den Shepherds gelaufen.
Ja.
Sie wäre ihm hinterhergelaufen, hat gedacht, er würde ihr fremdgehen, ist in das Schlafzimmer geeilt, hat dann der Frau Shepherd den Schädel eingeschlagen, um dann zu sehen, dass ihr Mann eine Affäre mit dem, mit dem Herrn Shepherd hatte.
Das bin ich raus.
Das ist jetzt sehr, sehr durcheinander. Quasi, sie dachte, ihr Mann hätte eine Affäre mit der,
also die Frau vom Bürgermeister,
genau.
Dachte, sie hätte, der Bürgermeister hätte eine Affäre. Das aber alles erzählt nur der Fensterputzer,
dem Chip.
Das heißt, also der könnte ja auch Scheiße erzählt haben.
Das ist auch sehr wahrscheinlich, weil woher sollte er denn wissen, was in dieser Tatnacht abgelaufen ist, wenn er gar nicht dabei gewesen ist?
So, das muss ja dem Chip auch schon damals komisch vorgekommen sein. Kam es wahrscheinlich auch, deswegen hat er nochmal recherchieren lassen.
Ja,
ne?
Er hat es auch nicht geglaubt.
Nee.
So, der wollte sich wahrscheinlich in diesem Zivilprozess weil Mord, also er ist nie wegen Mord verurteilt worden, also der Eberling. Und Mord verjährt ja nie. Wenn er jetzt quasi beweist, dass er, also der Eberling, der Täter gewesen wäre, wäre er ja wegen Mord in den Knast gegangen.
Mhm.
Und hat ihm wahrscheinlich versucht, alles aufzutischen, damit dieser Beweis, also dass diese Story halt weg ist.
Mhm.
Ja, Allerdings war dann das Urteil von dem Zivilgericht, dass Shepard nicht beweisen konnte, dass sein Vater, also Chip, dass sein Vater nicht zu Unrecht angeklagt wurde
damals. Ah, das ist natürlich auch wieder doof, ne? Weil damit hat er, gut, aber er hat auch nicht, ja, es ist also sozusagen nichts bei rausgekommen.
Es ist nichts bei rausgekommen. Ja.
Es hätte, es ist, hat auch nicht gesagt, dass der Vater war, also er konnte nicht die unten, die, er konnte nicht, man hat, konnte nicht sagen, ob es der Vater war oder nicht war, ne? Wobei, ja gut, es gab halt, ich meine, der Fensterputzer hätte natürlich auch sich ansonsten damit.
Aber woher kommen die, diese Spermaspuren?
Die können ja, vielleicht war sie verliebt in den Fensterputzer.
Ja, aber dann, ja,
aber dann
am gleichen Tag? Du nimmst ja den Abstrich am gleichen Tag.
Hm. Aber er hat ja den gleichen Tag mit ihrem Mann gepennt und dem Fensterputzer offenbar.
Wenn sie ja, von beiden aber wenn sie ja mit dem Mann geschlafen hat, was wahrscheinlich einvernehmlich war, und der Fensterputzer sie vergewaltigt hat, würde das ja vollkommen Sinn machen.
Dann würde das Sinn machen, ja. Da hast du auch wieder recht. Also legen wir uns fest, der Fensterputzer war es.
Was sagt ihr? Glaubt ihr?
Ja, pass auf, wir machen jetzt mal eine Umfrage. Wer war es? War es der Bürgermeister, die Frau vom Bürgermeister? Ich weiß nicht, ob wir so viel Abstimmung da machen können. Das ist ja ein Meeresfrage. War es? Wen haben wir alles? Das gucken wir jetzt mal. Pass auf, das machen wir jetzt.
Okay, wir haben den Mann, den Dr. Shepard. Wir haben den Bürgermeister Hook.
Ja.
Wir haben die Frau Hook.
Ja.
Und wir haben den Fensterputzer Eberling.
Den Chip lassen wir jetzt mal raus.
Ja, der war 7. Das ist unwahrscheinlich.
Okay, wer von denen war's? Pause. Jetzt sage ich was. Fensterputzer natürlich. Der Fensterputzer war's. Diesmal war's nicht der Gärtner, sondern der Fensterputzer.
Ich glaube es auch.
Aber das konnte nicht genügend nachgewiesen werden. Ne? Aber da deutet natürlich jetzt einiges auf ihn. Auch Taschenlampe, ja klar. Die lag, hatte der dabei, weil er das vorhatte. Der kannte die. Hatte auch zwei Ringe. Ich meine, was die wiederum sollen, weiß ich nicht. Aber
wenn es wirklich ein Raubüberfall gewesen ist, weil ich wollte die wirklich ausrauben, weil er ist der Fensterputzer, er kannte die Gelegenheiten.
Fakt ist, Dr. Shepard ist rausgekommen, hatte noch 4 Jahre in Freiheit, ist mit 46 Jahren dann gestorben. Ja. Ziemlich dramatisch, muss ich sagen. Hat dann 11 Jahre seines Lebens zu Unrecht wohl im Knast gesessen. Der wahre Mörder ist nie gefunden worden. Ja, und haben wir jetzt noch ein Foto oder ein Bild?
Ja, wir haben noch ein Bild von den Shepards zum guten Abschluss.
Und die gucken wir uns jetzt auch noch an. Das waren die Hooks. Die
und zum Eberling, glaube ich, auch noch. Müsste jetzt noch eins kommen. Das war der Fensterputzer.
Das ist der Fensterputzer. Das,
ja, aber schon im gehobenen Alter, ne?
Aber der war es doch, oder? Das siehst du doch. So sehen Mörder aus, Leute. So sehen Mörder
aus. Ja.
Oh, wie süß.
Da haben wir die komplette Familie.
Ach, schade. Nette Familie. Und vermutlich, ja gut, ich meine, die beiden hätten sich jetzt ja eh getrennt, leider. Ne? Dann wäre hier, das ist Chip wahrscheinlich, ne? Chip alleine aufgewachsen.
Was er ja auch so quasi ist.
Na, ist er natürlich jetzt auch, genau.
Armer Chip.
Vor allen Dingen, wann hat er diese DNA-Nummer gemacht, in welchem Jahr?
1995.
Wahnsinn. Ist das Chip? Ja klar, der war 50, der ist jetzt 70.
Ich glaube, ein Grund dafür war auch, dass man halt gesagt hat, habe ich so in Erinnerung, dass diese ganzen Abstriche etc. nur eine 90%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass sie nach all den Jahren halt noch quasi irgendwie aussagekräftig sind. 90% ist jetzt natürlich nicht so wenig.
Ja.
Und so ist dann leider auch das Zivilverfahren zu Ende gegangen.
Ja, auch das gibt es manchmal, dass Fälle nicht zum Schluss aufgeklärt werden können. Aber ja, ihr wart wenigstens bis zum Schluss dabei. Spannender Fall, den du mitgebracht hast, Jeremy. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Falls ihr das gut fandet, lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch und schreibt was in die Kommentare. Was können wir besser machen? Was können wir beim nächsten Mal anders machen? Wir wollen den Samstag als True Crime Samstag hier etablieren. Aber das geht nur, wenn ihr das auch so möchtet. Dir herzlichen Dank, lieber Jeremy,
für diese
tolle Vorbereitung des Falles. Euch herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hier habe ich noch ein bisschen was zum Schauen für euch. Ja, wir sehen uns dann morgen sowieso auf diesem Kanal schon wieder und bald am übernächsten Samstag dann auch wieder mit einer True Crime Story, die es übrigens auch an den gängigen Podcast-Stationen zu hören gibt, sprich Spotify, iTunes, Soundcloud und Co.
That's right.
Danke euch. Tschüss, bis dahin. Ciao.